Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Mit Journalist und Segler Tim Kruse. Er spricht mit Menschen, die den Wind kennen, die Verantwortung tragen und echte Geschichten erzählen. Segeln für die Ohren. Jeden Freitag neu.
Heute sprechen wir über ein Problem, von dem viele Eigner erst erfahren, wenn der Zoll vor ihnen steht. Die Mehrwertsteuer für die Yacht wurde zwar schon irgendwann bezahlt, aber lässt sich das Jahre später noch beweisen? Fehlende Rechnungen, lückenhafte Bootsunterlagen oder lange Reisen außerhalb der EU können dann plötzlich teuer werden. Was der sogenannte Unionswarenstatus damit zu tun hat und wie man Ärger vermeidet, erklärt uns Yachtrechtsexperte Benjamin Thales. Ben, erstmal herzlich willkommen im Yacht-Podcast.
Ja, moin Tim. Schön, dass ich wieder mal da sein darf.
Das Thema klingt jetzt erstmal langweilig, wie häufig bei Rechtsthemen. Es ist aber wahnsinnig spannend, weil es so kompliziert und verrückt ist. Also zumindest für mich Nicht-Juristen. Vielleicht erklärst du uns erstmal das Problem. Also ich habe eine Yacht gekauft, sagen wir mal, die wurde in Amerika hergestellt. Es wurde damals natürlich die Einfuhrsteuer bezahlt. Die Unterlagen sind aber alle weg und jetzt könnte der Zoll kommen und sagen, wir würden gerne wissen, ob hierfür die entsprechenden Steuern bezahlt wurden. Und dann kannst du das nicht nachweisen, dann musst du sie nachzahlen. Ist das richtig?
Ich fange mal vorne an bei deiner Frage. Das Thema ist super spannend, weil das alles so wenig präzise reguliert ist eigentlich. Dieses ganze Mehrwertsteuerthema, dieses ganze Einfuhrumsatzsteuerthema ist ein Thema, was uns seit Jahrzehnten eigentlich in der Kanzlei begleitet und was super spannend ist, weil wir da die Möglichkeit haben, immer mitzugestalten und das Recht auch weiterzuentwickeln.
Gemeinsam mit den Politikerinnen und Politikern?
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, jetzt hört keiner vom Zoll zu und kriegt gleich Schaum vor den Mund und sagt, wer entwickelt hier das Recht weiter? So ist es nicht gemeint.
Aber im Grunde genommen, jeder, der sich mal so ein bisschen mit dieser Thematik auseinandersetzt, der stellt sich natürlich die Frage, wieso ist das denn bei Booten so? Mhm. Das ist ja bei keiner anderen Ware so,
ja.
So präsent, wie es bei Sportbooten ist. Dieses ganze Thema um Mehrwertsteuer bezahlt, Unionswarenstatus und so weiter und so fort.
Könnte es einfach daran liegen, dass Boote dann eben wirklich für mehrere Jahre dann ja weltweit unterwegs sind und Autos zum Beispiel nicht?
Ja, also ich denke, das ist wirklich einer der wesentlichen Gründe, ne? Dass Yachten, Boote sind eine Ware, die können sich auf eigenem Kiel mehr oder weniger ja unbemerkt zwischen den EU-Außengrenzen hin und her bewegen. Ne? Mhm. Die können einfach Unionsgewässer verlassen und wiederkommen und keiner bekommt es mit, mehr oder
genau.
weniger. Mhm. Ne? Es ist so, jede Ware, die sich in der Europäischen Union befindet, egal ob es ein Brötchen, eine Tafel Schokolade, ein Auto oder ein Boot oder ein Flugzeug ist, muss im freien Warenverkehr sein, zollrechtlich gesehen.
Mhm.
Das bedeutet, die Ware muss frei gehandelt werden dürfen innerhalb der Europäischen Union, innerhalb des europäischen Binnenmarktes. Und damit diese Ware frei gehandelt werden darf, muss sie den Status einer Unionsware haben. So, jetzt gibt es Millionen und Abermillionen von Waren, die sich jeden Tag in der Europäischen Union so hin und her bewegen. Und die Frage ist, wie weist man das denn nach, dass die Ware Unionswarenstatus hat? Man erkennt schnell, das ist ein Problem, was nicht wirklich allumfänglich gelöst werden kann. Deswegen gibt es im Unionszollkodex Definitionen, die sagen erstmal, jede Ware ist im freien Warenverkehr innerhalb der Europäischen Union, die in der EU hergestellt worden ist, und zwar vollständig hergestellt worden ist, oder die ordnungsgemäß importiert der Einfuhrumsatzsteuer und damit dem freien Warenverkehr in der EU unterworfen wurde.
Mhm.
Ja, also diese beiden Möglichkeiten gibt es, entweder hier hergestellt oder aber ordnungsgemäß hierher gebracht und verzollt. Das hilft uns jetzt erstmal nur dabei weiter, wenn man eine Ware versucht zu definieren. Wenn es keine Unterlagen gibt, stellt sich dann trotzdem bei vielen Waren die Frage, ist es jetzt Unionsware oder nicht? Und dafür gibt es dann im Unionszollkodex eine Vermutung, eine gesetzliche Vermutung, die besagt, alle Waren, die sich hier befinden, da wird erstmal davon ausgegangen, dass es Unionsware ist. Diese Vermutungswirkung, und dann sind wir auch gleich mit den wesentlichen juristischen Eckpunkten durch, diese Vermutungswirkung hat aber keinen Beweislastumkehrcharakter. Also grundsätzlich gibt es im Gesetz so Vorschriften, die die Beweislast umdrehen. Wenn das hier bei dieser Vermutungswirkung so wäre, dann würde das bedeuten, dass der Zoll dir nachweisen muss, dass dein Boot eben nicht Unionsware ist.
Okay, ja, das ist schon mal gut.
So, das ist aber nicht so.
Ja, verstehe.
Sondern das ist mehr so eine Auslegungsregel. Ja? Grundsätzlich heißt es, du musst es nicht nachweisen, dass deine Ware Unionsware ist, wenn sie in der EU ist. Wenn der Zoll dich fragt, musst du es aber doch. Und das ist natürlich,
okay.
Und das macht es am Ende so schwierig. Ja,
ja, verstehe.
In den letzten 10, 15 Jahren hat dieses Thema in unserer Branche, in unserem Markt, im Gebrauchbootmarkt unglaublich an Fahrt aufgenommen. während es vor 15 Jahren noch so war, dass das so ein kleines exotisches Randthema war von irgendwelchen Blauwasserseglern oder Leuten, die im Mittelmeer mal in eine Zollkontrolle geraten sind. Mhm. So ist es heute so, zumindest nach meiner Erfahrung. Mhm. Jeder Bootskäufer, der ein gebrauchtes Boot erwirbt, fragt nach dem Mehrwertsteuerstatus.
Mhm.
Fragt also, gibt es einen Nachweis für die gezahlte Mehrwertsteuer?
Mhm.
Daran kann man wirklich sehen, wie präsent dieses Thema geworden ist. Übrigens, Mehrwertsteuerstatus ist eigentlich, wie ich ja gerade schon angefangen habe auszuführen, gar nicht das richtige Wort, ne? Sondern es geht um den Unionswarencharakter.
Genau, und das musst du auch nochmal erklären. Das versteht ja kein Mensch.
Ja, also es ist grundsätzlich so, Schiffe, die in der EU hergestellt worden sind, die haben diesen Unionswarencharakter.
Mhm.
Schiffe, die nicht in der EU hergestellt worden sind, die erlangen ihn, wenn sie in die EU ordnungsgemäß importiert werden.
Inklusive dieser Einfuhrumsatzsteuer.
Genau. Wenn sie ordnungsgemäß importiert werden, dann muss die Einfuhrumsatzsteuer abgeführt werden. Wenn jetzt die Einfuhrumsatzsteuer abgeführt wird, dann entspricht die der Höhe nach immer der Mehrwertsteuer des Landes, in dem importiert wird.
In unserem Land also 19%.
Führst du 19% Einfuhrumsatzsteuer ab.
Mhm.
Schiffe, die in der EU hergestellt worden sind.
Warte mal ganz kurz, Ben, wer kriegt denn diese 19%? Wer kriegt das Geld?
Der deutsche
Staat oder in dem Fall der amerikanische
Staat.
Nee, zum Beispiel?
Das ist ein okay. Zoll, mhm. den wir erheben, ne? Dafür, dass Waren aus einem anderen Staat, in dem Fall mhm. Amerika, hier bei uns verkauft werden dürfen.
Alles klar, okay.
Genau die gleiche Abgabe, die heißt dann halt nur nicht Einfuhrumsatzsteuer, sondern Umsatzsteuer oder halt Mehrwertsteuer, mhm. das ist das Gleiche. Die erhebt der deutsche Staat natürlich auch, wenn die Ware in der EU hergestellt worden ist und hier an eine Privatperson verkauft wird.
Ja.
Logischerweise.
Ist übrigens der größte Steuerposten der Bundesregierung, die Umsatzsteuer.
Ja.
Ist auch mal wichtig zu wissen, ja, wie wichtig die eben für das ganze Land ist.
Ja, klar. Ne? Und alle rechnen ja damit, dass sie jetzt in der Sommerpause wieder erhöht wird.
Auf 20% dann, ja.
Genau, genau. Und dementsprechend, also da kommt dieser Gedanke her, dass Schiffe eben diesen Mehrwertsteuernachweis brauchen. Ja? Im Grunde genommen stimmt mhm. das. Ein Nachweis darüber, dass die Mehrwertsteuer gezahlt worden ist, ist ein tauglicher Nachweis, dass zu diesem Zeitpunkt das Schiff Unionsware hatte. Rechtlich betrachtet ist es nicht ganz richtig, aber wir können damit arbeiten. Ja? Also damit der Laie das alles versteht, können wir mit diesem Terminus Mehrwertsteuerstatus oder VAT paid oder Mehrwertsteuernachweis oder wie auch immer, damit können wir arbeiten. Das Problem ist, dass dieser Unionswarenstatus oder Mehrwertsteuerstatus, der ist halt einfach super fragil. Ja, das ist also nichts, was der Ware auf alle Zeit anhaftet, sondern diesen Unionswarenstatus verliert die Ware von ganz alleine, sobald sie Unionsgewässer oder Unionsgebiet verlässt.
Okay, da gibt es ja auch, also zumindest geistert das in unseren Kreisen rum, diese Drei-Jahres-Regel. Wenn du also länger als 3 Jahre weg bist, hat das Boot seinen Status verloren. Ist das korrekt?
Ja, jein. Korrekt ist, dass das Boot seinen Status sofort verliert, wenn du Unionsgewässer verlässt, ihn aber auch automatisch wiedererlangt, ohne irgendwelche Zollformalitäten, wenn du innerhalb von 3 Jahren wieder zurückkommst.
Okay.
Du der gleiche bist, der das Boot wieder ausgeführt hat und das Boot im Wesentlichen im gleichen Zustand ist.
Ah, ja, das ist genau, das
ja,
ist auch
das
wichtig.
Heißt, du kannst
ja.
das jetzt nicht ausführen, in der Karibik 1 Million Refit mhm. machen und dann wiederkommen. Ne, das geht nicht. Diese Wertsteigerung, diese Veredelung, wie der Zoll es nennt, die muss verzollt werden.
Also für den gesamten Wert des Bootes, nicht nur für die Veredelung?
Nee, nur die Veredelung müsste dann verzollt
okay.
werden. Mhm. Ja. Aber diese 3-Jahres-Regel, das bezieht sich halt darauf, dass wenn inzwischen Ausfuhr und Wiedereinfuhr weniger als 3 Jahre liegen, dann ist die Wiedererlangung dieses Unionswarenstatus eine Formalität, die von alleine passiert.
Ist ein Automatismus quasi.
Genau, mhm. du musstest dann im Falle einer Zollkontrolle eben nur nachweisen, dass dieser Zeitraum nicht länger war.
Wenn ich jetzt unterwegs bin, ja, sagen wir mal, ich segel um die Welt 7 Jahre lang, dann kann ich diesen Status trotzdem erhalten, wenn ich zum Beispiel zwischendurch auf eine europäische Karibikinsel fahre, sagen wir Saint-Martin, französische Insel, und da dann eben vom Zoll bestätigen lasse oder mir zumindest Dokumente besorge, dass ich da war. Gelten dann diese Regeln nicht und fangen dann die 3 Jahre wieder von vorne an oder wie ist das dann?
Ja, also grundsätzlich ist es so, ne, diese europäischen Überseegebiete, die gehören zwar zum europäischen Binnenmarkt, die gehören aber nicht zum Geltungsbereich der Mehrwertsteuerrichtlinie, aber eben um diese 3-Jahres-Frist zu unterbrechen
mhm.
oder neu beginnen zu lassen, ist es ausreichend, wenn du europäisches Gebiet auch in der Karibik anläufst. Ja? Es geht dann einfach nur darum, dass du das ordnungsgemäß oder nachvollziehbar dokumentierst. Ja? Da reicht es mhm. halt aus, wenn du eine Liegeplatzrechnung da die natürlich irgendwie einen Bezug zu deinem Boot herstellt. Ne?
Ja, ja.
Der Bezug zum Boot, der muss schon nachweisbar sein, aber dann ist diese 3-Jahres-Frist unterbrochen.
Okay.
Oder beginnt neu zu laufen. Dieses Problem der Mehrwertsteuer, das ist aber eins, was den Markt wirklich beschäftigt, weil es eben keinen standardisierten Nachweis gibt,
okay,
der aussagt, so dieses Schiff hat Unionswarencharakter. Und das ganz Besondere, was jetzt vor kurzem passiert ist und was wirklich in der Fachwelt für so ein kleines Heads-up, da hat jeder mal kurz den Kopf hochgenommen und gesagt, okay, gesorgt hat, ist, dass die Europäische Kommission sich jetzt erstmalig genau mit diesem Thema beschäftigt hat, mhm, und einen Leitfaden herausgegeben hat, in dem sie im Wesentlichen sagt, wir sehen, dass das ein Problem ist, dieses Problem des Nachweises des Unionswarenstatus bei Sportbooten.
Immerhin.
Wir sehen, dass das ein Problem ist, dass es kein standardisiertes Dokument gibt und dass die Zollbehörden in Europa das auch so unterschiedlich handhaben. Und man sollte das ändern.
Okay.
Sagen,
immerhin, ja, ja.
In ihrem Leitfaden.
Wird dann nochmal ein paar Jahre dauern, aber.
Immerhin, ja, genau. Aber zumindest sieht man, dass die EU-Kommission das auf dem Schirm hat, dass das ein Problem ist, der vor allem den Gebrauchtbootmarkt, mhm, behindert und der für Unsicherheit in der Sportbootbranche sorgt, die ja wirklich eine große, ja, Branche ist in Europa. Das ist
ein Milliardengeschäft, ja.
Auf jeden Fall. So, und das ist halt wirklich besonders, dass das erstmalig so aufs Tableau gehoben wird.
Also ich habe zum Beispiel Freunde, die haben sich jetzt in Cascais ein Boot gekauft. Das ist ein amerikanisches Boot. Ist sicherlich 30, 35 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, ob die Unterlagen haben. Was machen die, wenn die nicht haben? Welche Chance habe ich denn dann, um eben, und die sind jetzt im Mittelmeer unterwegs, wo es eben mehr Kontrollen gibt, als zum Beispiel bei uns in der Ostsee oder in der Nordsee. Was machen die, wenn der Zoll kommt und die haben diese Unterlagen nicht?
Also grundsätzlich gibt es ja, wie ich gerade schon sagte, diese Vermutungswirkung.
Mhm. Ja, aber die greift ja nicht immer, sagtest du auch.
Genau, die greift eben nicht immer und die EU-Kommission sagt jetzt, wir brauchen ein standardisiertes Nachweisdokument. In unserem Büro haben wir schon vor 15 Jahren angefangen, genau solche standardisierten Nachweisdokumente zu erstellen, indem wir einfach alle Unterlagen, die halt vorhanden sind, nehmen, angucken, bewerten und dann nach einem standardisierten Raster zu einem Ergebnis führen und sagen, okay, wir haben diese Unterlagen, wir beschreiben den Beweiswert jedes einzelnen Dokuments, Liegeplatzrechnungen, Wartungsrechnungen, vielleicht irgendwelche Eigentumshistorie, ja, dann hat das A an B verkauft und an C und gibt es diese Nachweise und inzwischendurch gibt es vielleicht mal irgendwie eine Registrierung oder Nennung in irgendwelchen Wettfahrlisten. Da kann man sich ja alles Mögliche vorstellen, was es an Dokumentenlage gibt. Jetzt gibt es ja dann einfach zwei Möglichkeiten, ja. Entweder ist es so, dass deine Freunde in der Zollkontrolle dem Zöllner einfach einen fetten Ordner hinlegen mit lauter Zetteln, wo sie dann so sagen, also hier, wenn man sich das alles anguckt, dann kann man sehen, dass das Schiff mit großer Wahrscheinlichkeit Unionsware ist.
Dann sagt der Zöllner, nee, habe ich keinen Bock drauf, ihr zahlt.
Das ist erkennbarerweise nur die zweitbeste Möglichkeit.
Mhm.
Man muss fairerweise auch sagen, dass der Zöllner jetzt kommt und sagt, nee, ihr zahlt. So läuft das nicht. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Wir erstellen seit über 15 Jahren so ein standardisiertes Dokument, was eben diese ganzen Unterlagen, die deine Freunde sonst einfach so dem vor die Füße schütten würden, zusammenfassen. Dann hat er so ein 6-, 7-, 8-seitiges Dossier mit so einem Deckblatt, wo er sofort auf einen Blick ablesen kann, was wir hier an Unterlagen haben und wie der Steuerstatus ist.
Aha.
Und wenn er dann an der einen oder anderen Stelle nochmal genauer nachschauen will, dann findet er das auch sofort.
Okay, ja, das ist natürlich super. Mhm.
Ja, und zwar mit einer sauberen rechtlichen Begründung, warum das so ist.
Ja, ich will das auch mal ganz kurz nennen für alle, die das interessiert. Ihr habt diese digitale Plattform mwst-boot.org, also mwst wie Mehrwertsteuer, mwst-boot.org und da kann man sich zumindest mal einklicken und gucken, wie das Ganze bei euch so funktioniert und was man da machen muss.
Genau, also diese Plattform, die haben wir jetzt vor ein paar Wochen erst gelauncht, das ist also ganz, ganz neu, die wird aber sehr gut angenommen. Da bilden wir das ab, was wir schon seit Jahren machen. Ja, nur bedienen uns neuester Technik, dass eben die Mandanten ihre ganzen Stammdaten und die Daten zu dem Boot und die ganzen Nachweisdokumente, die sie so haben, die können sie da selbst hochladen.
Mhm.
Die werden dann in unserem System bereits vorverarbeitet, sodass das Ganze halt viel günstiger wird, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Ja, weil es uns einfach viel leichter fällt, klar, so ein Statusdokument zu erstellen.
Kannst du Preise nennen?
Ja, ich müsste jetzt mal eben kurz überlegen, ich habe es gar nicht so genau im Kopf, aber es liegt irgendwo bei 420 Euro.
Ja, das ist ja voll okay.
Kostet so ein Statusdokument. Und wir bieten auch die Möglichkeit an, dass das dann noch übersetzt wird in andere Sprachen, weil das ist ja auch wichtig.
Mhm. Ja, ja, klar.
Und das kostet dann nochmal 50 Euro extra, glaube ich.
Spannend. Und wurden schon mal Menschen auf ihren Booten mit eurem Dokument überprüft und ist das immer glatt gegangen? Oder sagt der Zoll dann so, ja, nee, das ist jetzt irgendwie so eine deutsche Rechtsanwaltskanzlei, das müssen wir nochmal doppelt und dreifach prüfen?
Also wir können das natürlich nur bedingt nachvollziehen, weil wir ja nicht von jedem, und wir haben weit über 100 von solchen Dokumenten, ich würde sogar sagen an die 1000 von solchen Dokumenten erstellt. Und wir kriegen natürlich nicht von jedem eine Rückmeldung, wo alles in Ordnung ist. Wir wissen ja auch nicht, wer in der Zollkontrolle war und wer nicht. Was wir aber sagen können, wir haben, ich habe es nochmal nachgeguckt, 8 dokumentierte Fälle, in denen der Zoll uns Nachfragen gestellt hat zu unserem Gutachten. Also das waren zweimal Franzosen.
Also eurer Kanzlei, richtig?
Genau, genau.
Okay. Ne? International.
Genau, das waren Franzosen und Griechen, die dann zugegebenermaßen über den Eigner, also dem, dem wir das Gutachten ausgestellt haben, dann den Kontakt zu uns aufgenommen haben und gesagt haben, das finden wir nicht. So. Und dann haben wir da aber einfach mit dem Unionszollkodex, also mit dem relevanten Gesetz, argumentiert. Und dann war die Sache auch ziemlich schnell erledigt. Ach, also wir haben eine Quote von 100%. Ja, also es gab noch nie irgendwelche Schwierigkeiten.
Das ist natürlich super.
Oder nennenswerte Schwierigkeiten. Was uns jetzt im Zusammenhang mit dieser Plattform auch dazu geführt hat, dass wir eine Einstandszusicherung geben. Dass wir also sagen, wenn ihr bei uns dieses Gutachten erwerbt und jemals irgendwie mit diesem Gutachten, mit dem Zoll Schwierigkeiten habt, dann kümmern wir uns darum, auch ohne weitere Gebühren.
Ach,
ja, dass wir einfach sagen, ihr erwerbt dieses Dokument und seid damit, sofern sich in der Historie des Schiffes nichts ändert. Ne? Das hatte ich ja auch schon gesagt, dass dieser Unionswarenstatus fragil ist. Aber sofern sich da nichts ändert, seid ihr damit wirklich auf der sicheren Seite, weil wir lassen euch damit nicht im Regen stehen. Denn wir sind überzeugt von dem, was wir da machen, dass das richtig ist, dass das rechtlich Bestand hat. Und dafür stehen wir halt auch ein.
Boah, das ist natürlich schon mal sicher. Also gerade für Weltumsegler und ähnliche Leute wäre es ja katastrophal, wenn die zurückkämen und müssten dann nochmal Tausende von Euro an dann Umsatzsteuer oder Einfuhrumsatzsteuer bezahlen.
Man muss sagen, um dieses ganze Thema rum und um dieses ganze Thema Zollkontrollen, gerade im Yachtbereich, da werden auch viele Übertreibungen, nenne ich es mal, im Markt verbreitet. Ja? Also dieses Standardnarrativ, dann wird das Schiff an die Kette gelegt. Ja? Ich mache das seit über 15 Jahren und meine Kanzlei seit über 40 Jahren. Keinen einzigen Fall, in dem ein Schiff an die Kette gelegt worden ist. Und man muss sich das auch mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeuten würde. Ja? Wenn der Zoll ein Schiff beschlagnahmt, dann würde es bedeuten, dass er dafür verantwortet.
Ja, muss er sich auch drum kümmern.
Er muss es einlagern, er muss so, ne? Das kannst du vergessen. Zur Zeit der Sanktionen gegen Russland haben viele Medien bei uns angefragt, ob wohl damit zu rechnen ist, dass jetzt reihenweise Yachten von russischen Oligarchen beschlagnahmt werden. Dann haben wir mit der gleichen Argumentation gesagt, nee, wahrscheinlich nicht, weil der Zoll sich das gar nicht leisten kann.
Ja, klar.
Wie soll er das denn bezahlen? Und so ist es hier halt auch, ne? Also man muss da immer, wenn man so Hafengeschichten hört, ne, muss man das mit Vorsicht genießen. Die Hälfte davon ist wahr.
Okay. Kannst du uns am Ende noch einen Tipp geben, was Menschen am besten machen müssen, damit sie eben diesen Status tatsächlich erhalten und der dann auf eurer Plattform auch anerkannt wird?
Am besten sollen sie natürlich einfach auf unserer Plattform ihre Daten eingeben, ihre Nachweise hochladen und dann kümmern wir uns um den Rest. Ja? Das System sagt auch von Anfang an, also vielleicht erkläre ich es auch nochmal, ja, die Prüfung des Mehrwertsteuerstatus oder so eine Vorprüfung, die ist auf der Website völlig kostenfrei. Ja, das heißt, du gibst deine ganzen Daten ein, du lädst deine ganzen Dokumente hoch und dann sagt dir unser System sofort, wahrscheinlich, alles in Ordnung, du kannst bei uns das Statusdokument ordern oder wahrscheinlich ist dein Boot keine Unionsware.
Okay.
Das kann ja auch sein.
Ja, klar.
Ne? Dann sollen die Leute sich bei uns melden, dann gucken wir, was wir tun können. Aber im Idealfall haben sie natürlich genug Nachweise, damit sie von uns so ein Statusdokument bekommen und dann ist damit die Sache durch. Und das ja wirklich zu einem sehr überschaubaren Preis.
Okay.
Wenn du jetzt fragst, was kann ich denn machen, wenn mein Boot keine Unionsware ist? Also wie erlange ich diesen Status? Das ist nächstes großes Problem. Streng genommen müsste man sagen, dann musst du halt die Mehrwertsteuer nochmal zahlen.
Ja.
Das ist aber gar nicht so leicht, wie man meinen würde. Ja. Denn europäische Zollbehörden wehren sich mit Händen und Füßen gegen Nachversteuerung von Sportbooten.
Warum?
Ja, das hat damit zu tun, dass die Zollbehörden selber diesen Vorgang gar nicht annehmen können. Es gibt so ein elektronisches europäisches Zollnetzwerk oder eine Zollplattform. Und da muss man diese Anmeldung elektronisch vornehmen. Das heißt, man kann sie nicht selber beim Zoll als Privatperson vornehmen. Und dafür braucht man einen Zollagenten. Das heißt, man muss irgendjemanden finden, der für einen diese Anmeldung macht.
Naja, aber warte mal, also wenn ich das jetzt aber nicht mache und ich sowieso nicht in Anführungsstrichen an die Kette gelegt werde, dann ist das Ganze doch sowieso egal.
Naja, was passiert im schlimmsten Fall? Ne? Im schlimmsten Fall wirst du kontrolliert, kannst deinen Status nicht nachweisen, hast den Zöllner eine Stunde an Bord und der fährt und macht eine Akte auf und schickt dir dann eine Aufforderung, die relevanten Dokumente, die er haben will, binnen einer Frist, sagen wir mal von 4 oder 8 Wochen, nachzureichen. Wenn du das nicht kannst, dann wird er natürlich irgendwann auf dein Boot den Zoll festsetzen. Ja, das heißt, dein Boot wird nirgendwo beschlagnahmt oder an die Kette gelegt, aber irgendwann bekommst du einen Brief vom Zoll, in dem halt steht, wir kriegen von ihnen noch 80.000 Euro. So, weil das Boot hat den und den Wert, das haben wir geschätzt. Bei uns wird die und die Steuer erhoben plus im ganz schlimmen Fall 100% Strafzoll, weil du halt mit einem unverzollten Boot durch die Gegend gefahren bist.
Okay.
Das wäre so der Worst Case. Also das Boot wird nicht beschlagnahmt. Was kann natürlich durchaus sein, dass die griechischen Behörden dir dann irgendwann so eine Zahlungsverfügung zukommen lassen. Und klar, du kannst dich auf den Standpunkt stellen, wenn ich nur zu Besuch in Griechenland war, dann bezahle ich das einfach nicht. Dann fährst du aber halt auch deinen Lebtag nicht mehr nach Griechenland. So, ne? Denn dann muss ja davon ausgehen, dass du an der Grenze verhaftet wirst. Ne?
Ja, aber das könnte einem 80.000 Euro wert sein. Also, ja, muss man.
Ja, überlegen. Also ich würde mir überlegen, ob ich das Risiko eingehe. Denn wer sagt denn auch nicht, dass so ein Haftbefehl dann nicht vielleicht doch einfach auch mal in Deutschland vollstreckt wird oder in einem anderen Land? Ja,
ja, ja.
Dann reise ich nach Italien ein, mir nichts, dir nichts. Und auf einmal liegt ein Haftbefehl aus Griechenland gegen mich vor und dann sitze ich in Italien im Knast. Also
okay,
da hätte ich gar keinen Bock drauf. Vor allem, wenn es so vermeidbar ist. So einfach. Mhm. So, ne? Denn was ich auch den Kunden immer wieder sage, Zöllner sind ja keine bösen Menschen. Ne? Die machen einfach nur ihren Job. Und wenn du ihnen irgendwas vorlegst, womit die vernünftig was anfangen können, und wenn du freundlich bleibst, dann haben die ja überhaupt gar kein Interesse, da eine fette Akte draus zu machen, weil das für die ja auch nur Arbeit ist. Ne? Die wollen natürlich auch nur, wenn ihr ganz normaler Dienstalltag von der nächsthöheren Stelle überprüft wird, dass sie sagen können, nee, da war alles in Ordnung. Die laufen jetzt nicht rum und versuchen irgendwie Fälle zu konstruieren, aus denen sie eine große Akte machen können. Das liegt ja gar nicht um ihrem Interesse. Die wollen einfach nur gucken, dass alles in Ordnung ist. Und wenn man ihnen das leicht zugänglich, also leicht verständlich nachweisen kann, dann ist für die alles Chico.
Ja, ja, das ist schon mal extrem beruhigend. Ich würde zum Schluss gerne wissen, gibt es so einen bestimmten Bootstypen, wo die gerne mal kontrollieren, also eher so fette Motorjachten oder nehmen die sich wirklich die Blauwassersegler oder habt ihr da irgendwie Erfahrungen?
Ich würde sagen, wenn ich da überhaupt irgendein Muster erkennen kann, dann ein solches, dass es ein bisschen von der Flagge abhängt.
Ah.
Es ist natürlich so, dass Nicht-Unionsflaggen viel eher kontrolliert werden als Schiffe, die unter Unionsflagge fahren. Aber auch innerhalb der Europäischen Union gibt es Flaggen, die so gut wie nie kontrolliert werden. Und das ist vor allem unsere deutsche Flagge.
Wir machen immer alles ordentlich.
Genau. Ja. Uns eilt halt dieser Ruf voraus, nicht wir sind die Guten, sondern wir halten uns an alle Regeln.
Genau.
So, ne? Ob das jetzt gut oder klug oder ist so, ne? Genau. Das sei mal dahingestellt oder das steht auf einem anderen Blatt. Aber wir haben innerhalb Europas haben wir den Ruf, wir halten uns an alle Regeln.
Ja.
Und da gibt es natürlich andere Flaggen, die auch oftmals unberechtigterweise, muss man sagen, einen anderen Ruf haben.
Klar.
Ja? San Marino zum Beispiel hat ein super effizientes Schiffsregister und die haben einen hervorragenden Service, aber die hat noch einen relativ schlechten Ruf, ja, weil die unberechtigterweise als so eine Steuersparflagge gilt. Da kann es halt sein, dass da Kontrollen öfter durchgeführt werden. Es gab auch mal eine ganze Zeit, da stand Polen auf der Blacklist, weil die ihre Flagge wirklich an jeden verramschen, der nicht bei 3 auf dem Baum ist. Grundsätzlich ist es ja nämlich so, du musst in dem Land ansässig sein, dessen Flagge du führst.
Klar, ja.
In Polen ist das halt nicht so. Ne? In Polen kann jeder beantragen. Genau, also und da gibt es noch ein paar andere, aber ich würde sagen, für die allermeisten, die uns zuhören, wird es eine beruhigende Nachricht sein, dass wenn du unter deutscher Flagge fährst, dann eilt dir dein Ruf voraus.
Das ist schon mal gut. Also Ben, ich muss sagen, du hast vielen, glaube ich, die Angst genommen, dass man eventuell nachträglich diese Mehrwertsteuer bezahlen muss. Und einfach um es selber zu überprüfen und mal wieder sicher zu sein und ohne Angst im Nacken schön segeln zu können, sage ich euch nochmal MWST für Mehrwertsteuer, also mwst-boot.org. Da können sich alle auf dieser digitalen Plattform einfach mal erkundigen und ihre Dokumente hochladen, ob das Boot ordentlich verzollt, Einfuhrumsatzsteuer bezahlt wurde und so weiter.
Vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, ne? Vor allem auch, wenn du dein Boot verkaufen willst, ne? Und genau. Der Käufer einen Nachweis haben will, das ist inzwischen wirklich oft ein Problem, dann bekommt ihr da halt relativ einfach was, was ihr dann auch vorlegen könnt.
Ja, super. Ben, vielen, vielen Dank.
Tim, ich danke dir. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich dargestellt.
Ich habe es verstanden und ich glaube, draußen wurde es auch gut verstanden.
Super.
Vielen, vielen Dank.
Dann wünsche ich allen eine schöne, warme Restsaison.
Ja, danke.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Jeden Freitag neu. Gebt uns gerne Feedback und schreibt an podcast@yacht.de.